Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute mit
dem Michael Fuhr, hallo.
Und mit Markus Weidner, hallihallo, herzlich willkommen. Michael, es geht so ein bisschen um Smart TV oder verbundene Geräte heute.
Richtig, genau. Und da gibt es jetzt eine aktuelle Meldung, die wir jetzt vor kurzem veröffentlicht haben. Ja, wer ein Sony Smart TV hat, das schon ein bisschen älter ist, der hat eventuell jetzt ein Problem, wenn er Netflix-Abonnent ist. Denn er kann dann demnächst wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar sehr sicher, kein Netflix mehr schauen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man da tun? Und muss man dann gleich in den Laden gehen und sich einen neuen Fernseher kaufen? Oder gibt's da Alternativen? Wobei, das Problem ist ja jetzt nun wirklich kein neues. Also ich kann jetzt mal unser Beispiel hier nehmen. Wir haben hier einen LG-Fernseher im Wohnzimmer. Den haben wir 2018 gekauft. Gut, allerdings war das ein Schnäppchen im Internet. Das Gerät war nämlich zu dem Zeitpunkt schon, also es war ein Neugerät, aber das Modelljahr war 2015. Und das Ganze fing an, also am Anfang lief dann auch noch alles wirklich richtig gut, aber das fing dann an, als es dann zum ersten Mal hieß, Join würde jetzt auch über LG starten. Dann habe ich dann gerade gedacht, ja, das probierst du doch mal aus, gehst dort in den App Store von LG, schaust mal rein, habe ich keinen Join gefunden. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Und dann mich nochmal erkundigt, ja, dann hieß es nur noch Geräte ab 2016, Baujahr 2 oder beziehungsweise Modelljahr 2016 können Join empfangen. Ja, und mittlerweile ist das so, dass dieses Smart-TV-Portal praktisch nutzlos ist. Eine App nach der anderen, auch die ganz bekannten, sind dann wirklich verschwunden. Da heißt es dann aus technischen Gründen oder aufgrund der Tatsache, dass es keinen Support mehr gibt, ist die App nicht mehr verfügbar. Das fing an mit DAZN. Mittlerweile ist Sky Q weg. Irgendwann war dann Zattoo auch weg. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch läuft von den wirklich ganz bekannten Apps, das ist tatsächlich noch Netflix und YouTube. Alles andere ist mittlerweile nicht mehr nutzbar oder war nie drauf, weil gewisse Apps, auch Waipu, soweit ich weiß, sind dann tatsächlich erst gestartet mit aktuelleren Betriebssystemen. Das heißt also, ja.
Gibt es auch ein ganz aktuelles Beispiel. Magenta TV startet jetzt im Februar die Version 2.0. Setzt bei Samsung auch zum Beispiel ein Smart TV voraus, Baujahr 2018 oder neuer.
Ja, und da muss man ja mal bedenken, bei einem Handy ist es ja mittlerweile gang und gäbe, dass man da mal, ich sag jetzt mal so alle 3 oder 4 Jahre auch mal ein neues Modell kauft. Ein Smart TV, der lebt schon. Also ich habe hier auch noch ein Gerät, das ist mittlerweile 14 Jahre alt. Und gut, das war noch,
aber
das war
noch kein
smart. Das war noch nicht smart, aber es war immerhin schon ein Flachbildfernseher und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Dinger so eine lange Lebensdauer haben. Aber es ist ja schon so und man kauft sich tatsächlich nicht alle 4 oder 5 Jahre einen neuen Fernseher. Das machen wirklich nur die wenigsten, um dann immer wirklich auf dem neuesten Stand zu sein. Ich sage jetzt mal so im Schnitt 8, 9 Jahre hat man schon so ein LCD-TV. Ne? Und
also ja. Ich hatte ein Gerät von Metz, das habe ich 1993, glaube ich, gekauft. Das hatte ich bis...
Das war aber noch eine Röhre dann, ne?
Ja, das hatte ich bis vor 10 Jahren oder so tatsächlich im Einsatz. Hatte damals einen Riesenvorteil, und zwar für Satellitendirektempfang, für Satelliten, die jetzt nicht ganz einwandfrei empfangen waren, müsste auch für Terrestrik funktioniert haben, jetzt bei nicht ganz sauberem Signal. Es hatte nämlich so ein digitales Filter damals schon. Da konntest du dann praktisch so, diese Fischel beim analogen Satempfang damals, konnte man da so, also wenn natürlich jetzt ganz schwach war, ging es nicht, aber wenn das nur so ein bisschen Fischchen waren oder verkrieselt beim terrestrischen Empfang, hat man das wegbekommen. Nebeneffekt, die Bewegungen sahen dann so zombie-mäßig aus, also das war dann eher was, ich war ja damals Redakteur bei, kann man euch sagen, Infosat, du ja auch, gibt's heute nicht mehr, können wir ruhig Werbung für machen, kann eh keiner mehr eine aktuelle Ausgabe kaufen. Nee, aber da war halt interessant, wenn ein neues Programm gestartet ist, das Testbild oder was weiß ich, das Logo schon mal zu fotografieren, was vorab aufgeschaltet war oder Sendeschluss, auch das gab's damals, die Älteren werden sich noch erinnern. Und das zu fotografieren dafür, für solche Standbilder, dafür war das top. Fürs laufende Programm war das natürlich absoluter Mist. Aber da sieht man mal, was ich ja eigentlich sagen wollte, wie lange man früher so einen Fernseher betrieben hat. Wir haben zum Beispiel in meinem Elternhaus auch erst so, das war bestimmt schon 1982 oder so, erst einen Farbfernseher gehabt. Vorher schwarz-weiß und aus heutiger Sicht unvorstellbar. Man musste aufstehen, um das, gut, es gab kaum Programme, aber man musste aufstehen, um das Programm zu wechseln, weil es gab keine Fernbedienung. Also das zeigt, das waren die Fernseher früher. Also wenn man jetzt sagt, so ein Smart TV, 5, 6, 7 Jahre. Ich hatte jetzt einen Gedanken, als die neuen Samsung-Smartphones rauskamen. 7 Jahre Update-Garantie für nicht nur für Sicherheit, sondern auch fürs Betriebssystem. Ich muss sagen, beim Smartphone, das ist ja eine schöne Werbeaussage, bis dahin ist der Akku dreimal hin und Akku tauschen lassen. Also bei Apple mag das doch ganz gut funktionieren, aber ich weiß nicht, beim Handy-Doktor kriegt man dann wieder keine Originalgeschichten und so weiter. Da müssen sich die Hersteller was einfallen lassen, dass die Hardware dann auch wieder in Schuss gehalten werden kann. Also das halte ich fast für übertrieben, aber das wäre eigentlich der richtige Weg mal bei einem Smart TV, dass man solche Update-Garantien gibt fürs Betriebssystem. Selbst Google aktualisiert nicht. Google-Geräte laufen unter Android TV 12. Wenn man jetzt den Chromecast, wo Google TV drauf läuft, das aktuelle Modell Android TV 12, obwohl es ja eigentlich theoretisch 14 geben müsste. Aber das ist bei Smart TVs generell ein Riesenproblem. Updates kommen sehr, 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 sehr träge, sehr, sehr langsam und nach ein paar Jahren gar nicht mehr. Und dann haben wir genau das Problem, was du mit deinem LG-Fernseher hast. Irgendwann sind die Apps neuer als das Betriebssystem, lassen sich auf dem alten Betriebssystem nicht mehr installieren, nicht mehr nutzen. Und irgendwann ist die noch installierte App zu alt, um den jeweiligen Streaming-Dienst noch zu nutzen, und damit war es das dann.
Ja, und dann wird es ja dann meistens auch, so war es beispielsweise bei Zattoo gewesen, komplett aus dem Store gelöscht, zumindest für das alte Betriebssystem. Mhm. Nur noch, wenn man dann ein neueres Betriebssystem hat, würde man das noch finden. Also wenn ich jetzt auf Zattoo gehe, da steht sogar, kommt sogar der Hinweis, DNS-Server-Fehler oder irgendwie sowas. Aber die App, wie gesagt, ich habe dann auch mich im Internet schlau gemacht für dieses alte Gerät. Man muss ja mittlerweile sagen, mittlerweile ist es 9 Jahre alt und das ist dann, wie gesagt, schon für ein LCD-TV schon ein altes Gerät. Wie gesagt, ist die App dann tatsächlich gar nicht mehr verfügbar. Also die ist dann aus dem Store gelöscht worden, es gab keine Updates mehr und wie gesagt, Zattoo ist weg. Jetzt ist so viel mittlerweile dort, wie gesagt, was nicht mehr verfügbar ist. Ja, was habe ich gemacht? Es gibt im Prinzip ja nur 2 Möglichkeiten, die du hast. Die eine Möglichkeit ist tatsächlich ein ganz neues Fernsehen kaufen. Kam bei uns, wie gesagt, nicht in Frage. Der Fernseher ist ansonsten tipptopp, läuft gut. Ist auch schon eines der ersten Geräte, das es damals gab, mit 55 Zoll, also schon ein großer Fernseher. Haben wir damals einfach gesagt, nee, jetzt schon wieder ein neuer Fernseher kaufen, das muss nicht unbedingt sein, auch wenn die Preise mittlerweile, die sind ja mittlerweile auch erschwinglich, geht ja jetzt in dieser Klasse sogar ein neues Smart TV. Wir hatten zuletzt ja mal eine Übersicht, das geht ja tatsächlich mittlerweile schon so ab 300 Euro oder in dieser Klasse los. Ne? Aber trotzdem haben wir gesagt, es gibt dann eine noch günstigere Lösung. Die habe ich seitdem, nämlich ich habe dann tatsächlich Amazon Fire TV, den Stick, mir besorgt. Da ist natürlich dann alles wieder verfügbar. Und diese Sticks, die kosten jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel Geld. Also im Angebot kriegt man mittlerweile so einen Stick von Roku beispielsweise schon für unter 20 Euro.
Absolut, ja.
Ich glaube, ich habe mal für meinen Fire TV Stick habe ich auch nur knapp 30 Euro bezahlt. Mehr war das nicht. Und da ist natürlich dann alles sofort wieder verfügbar. Da ist Waipu dabei, da ist Zattoo dabei, da ist KaiQ dabei. Das sind wirklich alle Standard-Apps, die man dann tatsächlich wieder nutzen kann. Und das Einzige, was man wirklich braucht, ist ein HDMI-Eingang. Und das hat aber praktisch jeder Fernseher. Also man kann selbst HDMI, wenn man ein Modell hat, ich sag jetzt mal von Ende der 2000er Jahre, ich sag jetzt mal 2006, 2007 ging das ja schon los mit HDMI. Selbst da könnte man natürlich noch an so einem ganz alten Fernseher so einen Stick betreiben, könnte den zu einem Smart TV aufrüsten. Der einzige Nachteil, den man natürlich dadurch hat, ist, man hat jetzt eine Fernbedienung wieder mehr. Das heißt also, es war schon mit dem nativen Smart TV-Portal des Herstellers doch einen Schritt komfortabler. Aber ich sage jetzt mal,
kommt auf den Fernseher an. Es gibt ja Fernseher, mittlerweile ist es bei den meisten sogar so, wenn du jetzt vom Fire TV in dem Fall, oder ist ja auch egal, Apple TV oder egal, von der Set-Top-Box, Magenta TV One, wie sie alle heißen, wenn man da über die Fernbedienung das Gerät einschaltet, sollte normalerweise der Fernseher mit angehen. Es sei denn, man schaltet das im Menü, was bei manchen Geräten geht, nicht bei allen. Es sei denn, man schaltet das ab. Und dann schaltest du einfach über die Fernbedienung vom Fire TV halt eben alles. Das geht auch. Mein Fernseher wiederum kann im Prinzip sogar beide Richtungen. Das heißt, der Fernseher stellt fest, ach, das ist ein Fire TV Stick. Wunderbar. Und dann lernt der praktisch, okay, Fire TV Stick, da muss ich die und die Anwendung auf die und die Taste legen. Und dann kann ich die Fernseherfernbedienung auch nutzen, um den Fire TV Stick oder um halt eben die Oberfläche und dann die Apps auf dem Fire TV Stick zu bedienen. Geht natürlich, wie gesagt, auch mit einem Apple TV, mit einer Magenta One von der Telekom. Roku habe ich jetzt noch nicht getestet, aber auch das geht mittlerweile. Also wäre auch eine Möglichkeit, wenn jetzt jemand zum Beispiel, sagen wir mal, wie du schon sagst, Join oder Waipu oder Zazu für Fernsehen nutzt und praktisch den internen Tuner vom Fernseher gar nicht mehr braucht, ja, der nutzt einfach nur seine, in dem Fall Fire TV Fernbedienung und steuert darüber alles. Von der Programmauswahl über irgendwelche Apps bis hin zur Lautstärke geht dann eigentlich auch wieder alles mit einer Fernbedienung.
Ja, das ist natürlich dann auch komfortabel. Ganz neue Smart TVs haben ja mittlerweile auch schon Chromecast Built-in und solche Geschichten. Das heißt also, man braucht da gar nicht mehr extra den Stick. Man hat das also quasi dann schon im Gerät eingebaut. Mhm. Gibt ja auch Android TV Geräte und so weiter. Die lassen sich auch schon mittlerweile per Sprache bedienen. Also ganz neue Fernseher, wenn man da einen heute kauft. Wie gesagt, da ist das dann alles auch schon mit eingebaut. Gut, ist natürlich dann die Frage, welche Gültigkeit die dann haben, wie lange die nutzbar sind.
Ob ich man kann sagen, also die ersten Chromecast Sticks, die schaffen auch nicht mehr die aktuellen Apps. Also so ein Chromecast Stick, das ist ja Jahre her, der ersten Generation. Ich habe das beim amerikanischen Fernsehen, das ich mal testweise genutzt habe, da habe ich es zuerst festgestellt, ist auch schon paar Jahre her, dass dann kam, von wegen, dein Stick ist nicht richtig kompatibel, es kann sein, dass es ruckelt, was dann auch der Fall war. Und das war YouTube TV. Gibt's in Deutschland nicht offiziell, aber gibt ja Mittel und Wege. Und so ist es natürlich mit anderen Apps auch, aber wie du schon sagst, so ein Stick kostet dann zwischen 20 und 40 Euro. Zur Not wartet man bis zum nächsten Prime Day, Black Friday, sonst irgendwas Day. Oder guckt halt so mal beim Elektronik-Discounter nach Sonderangeboten, wie auch immer. Und dann ist man für 30 Euro wieder up to date.
Ja, es gibt ja auch die Sticks von den Anbietern selbst. Zum Beispiel den Magenta TV-Stick hast du ja schon erwähnt. Es gibt den Waipu TV-Stick. Und wenn man diese Hardware kauft, diese Sticks kauft, jetzt ganz aktuell ja diesen Hybrid-Stick, wo dann auch noch Freenet TV über DVB-T2 mit dabei ist, dann hat man sogar für ein Jahr dann das Pay-Angebot, wo man normalerweise für Kosten oder wo man für zahlen müsste, das hat man dann mit drin. Das ist natürlich dann auch noch eine schöne Sache. Man kriegt da also quasi was geschenkt. Gut, dafür ist dann der Stick natürlich teurer. Also wenn ich jetzt bedenke, dieser Hybrid-Stick, den wir jetzt auch schon vorgestellt haben, Freenet TV und Waipu TV, der kostet immerhin 100 Euro. Das ist natürlich dann schon ein bisschen teurer als so ein Roku oder ein Amazon Fire TV Stick. Aber es ist, wie gesagt, dafür hat man dann ein ganzes Jahr diese Pay-Angebote dann mit drin. Und das amortisiert sich damit auch wieder. Ne? Also im Endeffekt kann man sagen, diese Sticks sind jetzt nicht so teuer. Und wenn es wirklich auch darum geht, sich mittlerweile ein Zweitgerät anzuschaffen oder irgendwie, man hat auch, ich sag jetzt mal, Studentenbude ist so ein klassisches Beispiel oder Kinderzimmer. Man braucht da heute eigentlich gar keinen Fernseher mehr. Es reicht tatsächlich ein simpler Monitor. Der muss nur einen HDMI-Eingang haben. Das hat mittlerweile
und fast entsprechend groß sein.
Und entsprechend groß sein, ja, ich sag jetzt mal, aber für ein kleines Zimmer reicht ja durchaus auch schon mal 24 Zoll oder 27 Zoll und so weiter. Und da habe ich jetzt gerade eben mal gegoogelt. Da gibt's schon Angebote. Gut, das sind so B-Ware-Angebote, aber selbst von namhaften Herstellern wie HP bekommt man ab 40 Euro mittlerweile schon Monitore. Gut, als Neuware, A-Ware kostet es dann halt 80, 90 Euro. Aber das ist ja wirklich auch kein Geld mehr. Und dann halt so ein Stick angeschlossen. Also man braucht, wie gesagt, mittlerweile nicht mal mehr nativ ein Fernsehgerät, wenn man dann wirklich nur übers Internet Fernsehen gucken will. Und solche Apps nutzt wie Waipu TV beispielsweise, reicht tatsächlich auch schon ein simpler Monitor. Ne? Das kann man heute auch so sagen.
Ja. Das ist richtig. Wenn man natürlich so einen Stick oder eine Set-Top-Box oder wie auch immer, gibt ja auch von Nokia zum Beispiel diese Android-TV-Box. Wenn man sich sowas anschafft, sollte man natürlich auch vor dem Kauf gucken, was kann denn der jeweilige Stick, die jeweilige Box? Sind denn auch die Portale, die Streaming-Dienste nutzbar, die ich tatsächlich empfangen möchte? Das klingt jetzt nach, naja, geht eh alles, aber Zattoo zum Beispiel gibt es bis heute nicht bei Roku. Mhm. Ganz simples Beispiel, dass es tatsächlich nicht unbedingt als selbstverständlich anzusehen ist, dass jeder Dienst auf jedem Stick, auf jeder Hardware funktioniert. Deswegen, das wirklich noch als wichtigen Tipp, bevor man so ein Ding kauft, erstmal gucken, laufen meine Dienste auch damit. Ich meine, in 90% aller Fälle oder noch mehr wird das der Fall sein. Aber das ist ja wirklich ein prominentes Beispiel. Zattoo und Roku geht nicht. Ich glaube, auf dem Samsung-Fernseher geht auch, was Discovery Plus oder Paramount Plus geht nicht. Auf dem LG-Fernseher geht, habe ich auch gerade ganz aktuell gelesen, zum Start jetzt halt im Februar, geht das neue Magenta TV nicht.
Ja.
Wenn man jetzt eine Magenta TV One oder den Stick nimmt, hat damit keine Probleme. Aber wer jetzt sagt, ich hätte das gern als App nativ in meinem Fernseher, selbst ein ganz aktueller LG-Fernseher mit WebOS kann momentan das neue Magenta TV nicht darstellen, nicht nutzen, weil die App noch schlicht und ergreifend noch nicht gibt. Und solche Ausnahmen gibt's halt eben, muss man sehen.
Ja, also wie gesagt, wir haben die Sticks jetzt genannt, wir haben jetzt Monitore genannt. Natürlich kann man sich auch noch einen neuen Fernseher anschaffen. Und da gilt genauso, man braucht nicht unbedingt ein Smart-TV. Und ich habe jetzt zum Beispiel...
Gibt es denn überhaupt noch nicht Smart-TVs?
Die gibt es tatsächlich noch. Es gab jetzt zuletzt ein Angebot, ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Discounter war es, ich glaube es war Penny, für 99 Euro, ein Modell immerhin mit 32 Zoll.
Okay.
Und das hatte tatsächlich nativ kein Smart-TV eingebaut. Wir hatten auch zuletzt mal eine Übersicht gebracht. Wirklich, da ging es um die günstigsten Fernseher, die man so im Moment erwerben kann. Also so unter 200 Euro, teilweise unter 100 Euro. Und da die billigsten Modelle, die haben tatsächlich nativ noch kein Smart-TV. Oder es gibt diese abgespeckten, wo dann wirklich nur die Standard-Apps gehen. Ich hatte zuletzt auch mal ein Gerät von Medion. Da waren wir an einer Ferienwohnung mal zu Besuch und da habe ich mich auch gewundert, der hat nur ganz merkwürdige Apps gehabt. Also gut, YouTube ging zum Beispiel gar nicht. Dafür ein Videoportal, das ich gar nicht kannte. Gut, es ging die Mediatheken, ARD, ZDF und so weiter. Aber auch ansonsten haben ganz wichtige, also Zattoo, Waipu und das alles, das hat da gefehlt. Also es war so ein ganz, ganz merkwürdiges, abgespecktes Smart-TV-Portal. Das gibt's dann wohl auch noch. Oder es gibt dann welche, wo dann wirklich nur umgekehrt die wichtigsten Apps gehen. Dafür hat man aber dann keinen Store, wo du dann halt, keine Ahnung, tausende weitere Apps runterladen kannst. Also ich würde generell heute sagen, das Smart-TV-Portal ist gar nicht mehr so wichtig. Tatsächlich sollte man heute dann eher auf die Sticks setzen. Und da ist dann, wie gesagt, preislich, ist dann keine Grenze gesetzt. Also ist dann vollkommen egal, wie viel der Fernseher kostet. Er muss einen HDMI-Anschluss haben, das haben alle Fernseher heute. Und da kann man dann beispielsweise so einen Stick anhängen. Und man braucht nicht mehr unbedingt nativ dieses Smart-TV-Portal. Und ist dann in jedem Fall auch mehr zukunftssicher, ärgert sich dann nicht darüber, dass dann nach 3 oder 4 Jahren dann die Apps nicht mehr funktionieren. Das ist dann halt einfach so, kann man sagen.
Ist richtig. So ein Stick hat noch einen ganz anderen Vorteil. Du hast es gerade mehr oder weniger unbewusst schon erwähnt, Hotel. So ein Stick passt in notfalls in die Jackentasche oder so. Also kriegt man in jedes Reisegepäck, wollte ich damit eigentlich sagen. So, und wenn ich im Hotel eben doch mal mein Wow, also Streamingdienst von Sky oder wie auch immer gucken will, ist das kein Problem. Stick an Hotelfernseher, die haben auch mittlerweile alle HDMI, dann das Hotel-WLAN oder wenn man halt selbst einen, sagen wir mal, einen mobilen Hotspot dabei hat, Hotel-WLAN sollte aber unter Umständen tatsächlich auch ausreichen, dann kann ich natürlich mein Programmangebot auch über den Bildschirm im Hotel auf die Art und Weise nutzen.
Das ist leider ist das nicht ganz so einfach, denn viele Hotelfernseher, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe das nämlich tatsächlich mal versucht mit meinem Fire TV Stick. Ich habe den auch angebunden an HDMI, das war natürlich kein Problem, nur der Hotelfernseher hatte einen sogenannten Hotelmodus eingebaut. Das heißt also, gewisse Funktionen gingen nicht. Man konnte Fernsehprogramme durchzappen, man konnte den Videotext noch aufrufen, aber man ist nicht in den HDMI-Eingang reingekommen. Das heißt also, dafür wäre ein Code erforderlich gewesen. Also es gibt tatsächlich Hotels, die haben mittlerweile diesen Hotel-Modus eingebaut, wahrscheinlich gerade auch aus Sicherheitsgründen, damit einer da nicht halt, sag ich jetzt mal, seine ganzen Apps nutzt da, das Internet nutzt und so weiter und so fort und da irgendwas da, keine Ahnung, irgendwelche Viren und so weiter am Ende noch aufspielt. Also viele Fernseher lassen sich damit leider, also gerade so Hotelfernseher lassen sich damit schützen heute. Aber andererseits meistens in Ferienwohnungen und so weiter, wo man da ist, da steht ein ganz normales Fernseher, das diesen Hotelmodus nicht hat und da funktioniert das dann tatsächlich auch.
Also ich hatte im Hotel tatsächlich schon mehrfach Glück, dass es funktioniert hat. Gemeinsam ein Bekannter von uns aus der früher aus den Bayern gewohnt hat, jetzt in Südtirol, nutzt das auch regelmäßig, wenn er unterwegs ist. Und wenn ich daran denke, dass Apple ja zum Beispiel jetzt eine neue AirPlay-Version speziell für Hotelfernseher rausbringt, wo das dann schon eingebaut ist, also wo du noch nicht mal mehr dein Apple TV oder irgendwas mitschleppen musst, sondern wo das direkt im Hotelfernseher schon eingebaut ist, scheint dann doch der Trend zumindest dahin zu gehen, wenn das Hotel das möchte, dass das technisch möglich ist. Also dieses Hotel AirPlay wurde letztes Jahr auf der WWDC, auf der Entwicklerkonferenz von Apple angekündigt, ist jetzt, soweit ich weiß, auch in der Beta-Version von iOS oder ist es sogar in der 17.3 schon drin, kann auch sein. Also ist gerade ganz aktuell in der Mache, dass es kommt, kann man direkt wieder vergessen, es gibt sowieso noch keine Hotels, die entsprechende Fernseher haben. Es hieß ja auch, es geht mit ausgewählten Ketten los, wahrscheinlich erstmal auch USA-only, aber das ist natürlich eine Sache, die kommt die nächsten Jahre dann auch und dann reicht natürlich auch das iPhone oder wenn Chromecast eingebaut ist, ein Android-Gerät, um dann praktisch vom Handy aus ganz bequem auf den Hotelfernseher oder in der Ferienwohnung, wie auch immer, zu streamen. Auch eine feine Sache.
Ja, geht natürlich auch, ja. Gut, jetzt haben wir über Fernsehen geredet. Es gibt aber auch beim Radio solche Probleme, gerade bei Internetradios. Und da haben wir jetzt auch wieder ein aktuelles Beispiel, dass die Radio Player App bei Hardware von Bose nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Was ist da los?
Tja, also Radioplayer und Smart Radios oder Multiroom-Systeme sind sowieso ein Fall für sich bei Sonos. Ich bin ja Sonos-Nutzer. Bei Sonos gibt's einen Radioplayer. Er funktioniert aber mehr schlecht als recht. Manchmal funktioniert die Suchfunktion nicht. Manchmal funktioniert ein Programm nicht, das ich über Radioplayer in die Favoriten reingenommen habe. Also ich mache um den Radioplayer, wo auch immer es geht, auf Sonos mittlerweile einen hohen Bogen sozusagen. ich weiß es nicht. Also irgendwie, es kann damit zusammenhängen, dass es Radio Player Deutschland als App nicht mehr gibt. Und zwar gibt's ja jetzt nicht mehr länderspezifische Radio Player Apps. Einige findet man als Karteileichen noch irgendeinen Stores, aber eigentlich gibt's jetzt eine einheitliche App von Radio Player Worldwide. Und beim ersten Start muss ich festlegen, welches Land ich haben will. Das ist das Irrsinnige. Früher hieß es immer, man darf bloß nicht Radioplayer aus anderen Ländern, Urheberrechtsgründen und so, völliger Quatsch, weil über andere Apps waren die Programme ja verfügbar. Oder auch über die Webseiten jeweils. Jetzt kann ich beim Starten sagen, ich will aber Radioplayer Italien haben, nicht Deutschland. Das Komische ist, ich kann es danach nur noch einmal ändern. Danach muss ich die App deinstallieren und wieder installieren, um wieder ein anderes Land. Aber das könnte natürlich sein, dass Radioplayer worldwide diese Smart Radios sozusagen nicht unterstützt. Was ich auch nicht weiß, zum Beispiel, wie geht es längerfristig meiner Radioplayer App auf der Apple Watch oder auch auf der Samsung Galaxy Watch, also Wear OS. Radio Player Deutschland hatte dafür tatsächlich native Apps, die auch funktioniert haben, wenn das jeweilige Smartphone nicht in der Nähe war, du aber eine eSIM aktiviert hattest in der jeweiligen Uhr. Das heißt, du bist Jogging gegangen oder lagst am Strand, hast mit der Uhr und einem Bluetooth-Headset Radio gehört. Geniale Sache, aber das ist auch so eine, also Radio Player, muss man sehen, wie das generell von der Hardware-Unterstützung her weitergeht.
Ja, und für diese Kunden von Bose, die haben ja auch Alternativen noch. Das heißt, die können jetzt natürlich dann andere Radio-Apps nutzen, die ja dann nach wie vor dann noch verfügbar sind. Die Radio Player war nicht die einzige und die Fold und keine Ahnung.
Das ist ja bei Sonos genauso. Du hast TuneIn, du hast MyTuner Radio, du hast Radio.de, was hier Radio.net heißt. Allerdings, da sollte man auch einen hohen Bogen drumherum machen, weil die haben ja auch ihre Plattform vor zwei, drei Jahren her geändert, gewechselt, sind auf neue Datenbanken und so weiter umgestiegen und seitdem wird diese App nicht mehr gepflegt. Also seitdem gibt's einen veralteten Stand der Streams von Radio.de auf Sonos. Das war bei Volkswagen übrigens bei der Autoradio-Integration genauso, weswegen Volkswagen jetzt seit etwas mehr als einem Jahr schon zu Audios gewechselt ist. Ähnlich wie damals die Frontier, damals war Frontier Silicon, heute würde man Frontier Nuvola sagen, Radios von VTuner auf Aerobel umgestellt wurden. Also das ist eh schon mal gut, dass das technisch überhaupt möglich ist.
Ja, zum Glück, dass das damals passiert ist. Aber wir hatten ja auch schon über Fälle berichtet. Ich kann mich erinnern, das waren jetzt zuletzt mal alte Geräte von Pure und die noch mit einem ganz anderen Anbieter zusammengearbeitet haben. Und dann ist es jetzt so, dass man dann tatsächlich dann einige jetzt ein Internetradio haben ohne Internetradio-Funktion.
Ja.
Also ja, was kann man da machen? Also natürlich, das haben wir schon immer gesagt, man ist schon abhängig immer von einem Portalanbieter. Und wenn das Portal tatsächlich mal eingestellt wird, kannst unter Umständen passieren, dass das Gerät dann wertlos ist, dass es dann in die Tonne gekloppt werden muss. Heutzutage ist es ja fast schon Standard, aber ich kann es auch nochmal sagen, man kann, um dann wenigstens noch etwas in der Hand zu haben mit diesem Gerät, kann man zumindest mal schauen, ob das eine Bluetooth-Funktion hat. Denn dann, wenn dann tatsächlich das native Internetradioportal tatsächlich nicht mehr verfügbar ist, könnte man dann vom Smartphone aus mit einer anderen App dann wenigstens da noch was streamen. Und damit ist man dann natürlich in jedem Fall sicher, denn Bluetooth wird so schnell nicht eingestellt. Und das funktioniert dann in jedem Fall noch. Und ansonsten, klar, viele Radios haben dann auch noch terrestrischen Empfang, aber das ist natürlich dann auch nur ein begrenztes Angebot. Das heißt also, man will natürlich, wer bis jetzt Radiostationen aus den USA gehört hat, der will das auch weiterhin tun. Es ist natürlich
für Radiostationen aus den USA ist diese Bluetooth-Lösung unter Umständen sogar die bessere Wahl, weil viele Radiostationen aus den USA sind geo-geblockt. Das heißt, sie funktionieren nur, wenn du mit einem Internetzugang mit amerikanischer IP-Adresse ankommst, was du in Deutschland nativ nicht hast. Nun ist es nicht jedermanns Sache, sich einen zweiten Router hinzustellen, der dazu noch VPN-Dienste unterstützt und den dann laufen zu lassen, damit das Radio das hat. Hat dann auch wieder den Nachteil, dass es dann ein bisschen länger zwischenpuffert, bis ein deutscher Sender dann zu hören ist zum Beispiel. Lösung? VPN-App auf dem Smartphone und schon laufen die geo-geblockten Streams dann auch über Bluetooth natürlich auf besagtem Smart Radio. Das ist also, hat durchaus auch Vorteile. So ist es nicht. Hat nicht nur Nachteile.
Ja, Sparfüchse brauchen genau genommen auch gar kein wirklich jetzt Internetradio mehr. Klar, die Bedienung ist schon komfortabel. Man muss da nicht erst noch das Smartphone mit dem Gerät koppeln. Das ist halt natürlich alles schon schön. Aber solche Internetradios kosten im Schnitt, kann man schon sagen, da mal mindestens 40, 50 Euro mehr als ein Gerät, das jetzt nativ nur UKW oder jetzt auch DAB Plus hat. Aber wirklich fast alle Radios, die heute im Handel sind, haben zumindest auch die Bluetooth-Funktion eingebaut.
Ja.
Also selbst mittlerweile Geräte habe ich gesehen, die ab 20, 30 Euro losgehen. Kleine Radios, kleine Kofferradios haben mittlerweile eine Bluetooth-Funktion eingebaut. Und damit kann man dann natürlich auch das Radio dann zum Internetradio machen. Das ist dann natürlich auch eine sehr komfortable Sache.
Hat dann auch den Vorteil, wenn jetzt irgendein Programmveranstalter, dessen Programme man hören möchte, meint an den Streams rumdoktern zu müssen, irgendwelche Standards zu ändern, die das Radio, das man hat, nicht kann. Dann über die App und Bluetooth-Streaming funktioniert es wieder. Beispiel, ganz prominentes Beispiel, die BBC hat ihre Shoutcast-Streams letztes Jahr, irgendwann war das schon eingestellt, und viele ältere WLAN-Radios, Smart-Radios können die neuen Streams nicht. Andere können es offiziell, die stürzen aber nach 10 Sekunden Streaming ab oder so. Ja, BBC Sounds App aus dem Play Store oder Apple App Store, Bluetooth Streaming, und schon läuft BBC Radio 2 wieder zum Beispiel. Auch eine Sache, die man sich angucken könnte, wenn halt das gewünschte Radioprogramm möglicherweise nicht mehr verfügbar ist in dem WLAN-Radio, das man hat, wo vielleicht 1000 andere Sender noch laufen.
Ja, also man kann wirklich sagen, sowohl beim Fernsehen als auch beim Radio, man braucht dann keine Panik schieben, wenn dann gewisse Apps nicht mehr geht oder beim Internetradio dann halt die Internetradio-Funktion nicht mehr oder wenn gewisse Apps dann einfach dann bei Radios dann verschwinden oder bei Soundsystemen oder wo auch immer. Es gibt Lösungen, wie gesagt, das eine ist das Bluetooth-Streaming dann beim Radio oder dann, wie gesagt, die HDMI-Sticks, die wir erwähnt haben, die TV-Sticks dann beim Fernsehen. Und so kann man dann weiter Fernsehen und Radio, alle möglichen Apps, und das funktioniert schon.
Definitiv. Michael, ich danke dir und bis demnächst.
Bis demnächst mal wieder und tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.